питания. Зажигание кислород. Предварительно. Пробежуточно. Главное, подъем.
Прошел контакт подъема двигателя центральных лучевых блоков ракетоносителя. Вышли на режим главной ступени тяги. 10. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 15. 20. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 25.
25. März 2014 vom russisch-kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur startete das Raumschiff Soyuz TMA-12M mit einer dreiköpfigen Besatzung zur internationalen Raumstation. Aber noch ehe die neue Crew auf der internationalen Raumstation angekommen war, gab es auch Abschied, denn eine andere Crew landete wenige Tage zuvor in der kasachischen Steppe erfolgreich. Und das Ganze bröselt jetzt der Herr Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen auf, schön der Reihe nach, den ich nun am Telefon habe. Guten Tag, Herr Fellenberg. Es gab einen Besatzungswechsel auf der internationalen Raumstation und zugleich auch einen Kommandowechsel. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, Soyuz TMA-10M ist am 11. März um 4.24 Uhr am Morgen gelandet, 153 Kilometer südöstlich von Cheskaskal, also in Kasachstan. Sehr genau, trotz widriger Winde, nur 5 Kilometer vom Idealpunkt entfernt, also hier hat alles bestens funktioniert. An Bord waren die Russen Oleg Kutow, Sergei Ryazansky und der Amerikaner Michael Hopkins. Kutow der dritte Flug, für die anderen beiden war es der erste Flug. Immerhin 166 Tage, 6 Stunden, 25 Minuten und 10 Sekunden hat dieser Flug gedauert. Für Herrn Ryazansky gab es dann im Prinzip noch einen Flug. Das machen die Russen ja schon seit einiger Zeit, dass sie einen Kosmonauten nach einem solch langen Flug für einen Marsflug testen. Das heißt, er muss dann nochmal auf dem Mars landen, in einem umgebauten Studio, und sich dort auf der Marsoberfläche bewegen, arbeiten, ausführen. Das ist natürlich sehr wichtig für eine spätere bemannte Mission zum Mars, wenn man nach einer so langen Flugzeit eben dann auf einem Planeten arbeiten muss. Dann gibt es keine große Ruhephase, wie es sonst eigentlich üblich ist, nach einem so langen Flug. Kurz zuvor hatte erstmals ein Japaner, Koichi Wakata, das Kommando der Raumstation übernommen. Zusammen ist er zunächst gewesen mit Michael Turin und Richard Mastracchio, also einem Russen und einem Amerikaner. Aber sie brauchten nicht lange zu warten auf den Rest dieser Crew. Am späten Abend des 25. März startete Soyuz TMA-12M. Das Raumschiff sollte dann nach dem jetzt üblichen 6-Stunden-Überflug an die ISS ankoppeln. Hierbei gab es jedoch ein Problem. Und zwar relativ kurz nach dem Start an einem der Manöver, die zu erreichen der ISS vorgesehen waren, zündeten die Triebwerke nicht. Das lag daran, dass die Trägerrakete das Raumschiff etwas zu hoch abgesetzt hatte und man den Kurs korrigieren musste. Der Computer allerdings feststellte, das reicht, wenn man es mit den kleinen Triebwerken macht, also mit den Steuertriebwerken, nicht mit den Haupttriebwerken. Die Ausrichtung des Raumschiffes aber auf das Haupttriebwerk ausgelegt war und es so zu einer Abweichung in der Ausrichtung des Raumschiffs kam. Der Computer, das Raumschiff, tat genau das, was es tun musste. Es zündete die Triebwerke nicht. Bei einem Überflug in dem Zweitage-Regime ist das kein Problem. Dann guckt man sich die Sache an und zündet im nächsten Orbit. Aber wenn man nur 4 Orbits zur Verfügung hat und in 6 Stunden ankoppeln will, dann braucht man doch erst einmal eine Untersuchung, warum ist das so geschehen. Und das kann natürlich nur über die russischen Bodenstationen erfolgen. Und dann war die Möglichkeit für den schnellen Überflug damit vertan. Und man musste den 2-Tage-Überflug machen. Das war dann natürlich etwas unbequem für die Astronauten. Aber es ist ein ganz normales Flugregime, also nichts, was zu größerer Aufregung hätte führen müssen. Das Ankoppeln und der Überstieg in die Station gelangen dann 2 Tage später und man konnte im Fernsehen sehen, wie wohl sich auch die neuen Astronauten fühlten, nachdem sie von ihrem neuen Kommandanten, dem Japaner Koichi Wakata, und seinen beiden Kollegen in der ISS empfangen wurden. Damit ist die Besatzung der 39. Stammcrew an Bord der ISS jetzt komplett. Nachdem nun die Russen Alexander Skvortchov, er ist das zweite Mal im All, Oleg Artemjev, er ist das erste Mal im All, und der Amerikaner Stephen Swanson, der immerhin seinen dritten Flug absolviert, in die Station übergewechselt sind, Ihr Flug soll übrigens bis zum 16. September dauern.
Und damit sind wir schon im Monat April, Herr Fellenberg. Was steht für diese Zeit oben auf der Raumstation an?
Natürlich die Abwicklung von Versorgungsflügen. Am 5. März war Progress M22 zur Station gestartet worden. Zwei Tage zuvor war M20M abgekoppelt worden und mit Müll zum Verglühen gebracht worden. Das ist eine wichtige Geschichte mit diesen Progressfahrzeugen, die auch dazu dienen, die Bahn der Station anzuheben. Das war auch einmal ganz wichtig, weil ein Bruchstück wieder sich der Station genähert hatte und diese Progress-Triebwerke dafür sorgten, dass die Station etwas davon wegmanövriert wurde. Am 18. März wurde der Cygnus-Transporter Orb 1 abgekoppelt, ebenfalls vollgepackt mit Müll, der so entsorgt wird auf der Station. Kommt sehr viel Gerätschaft an, aber es fällt natürlich, wie in jedem Haushalt, sehr viel Müll auch an. Und bei 6 Leuten dort oben ist es nicht wenig. Und der muss immer entsorgt werden. Dazu sind diese Progressfrachter. Cygnus ist dazu geeignet, die japanischen HTVs, unsere europäischen ATVs. Also hier ist für den Müllabtransport durchaus gesorgt. Nach gegenwärtigen Planungen soll der verschobene Flug der nächsten Dragon-Kapsel so erfolgen, dass am 2. April diese Kapsel an Harmony, an das Modul Harmony der Raumstation angelegt werden kann. Es sind viele Dinge in der Kapsel drin, aber auch hinten in diesem sogenannten Trank sind einige Geräte, die außen an der Station festgemacht werden sollen. Hier gab es eine Kontaminierung, also mit irgendwelchen kleinen Metallteilchen, die sich dort gelöst hatten, sodass die Kapsel nochmal wieder, also dieser Trank, gereinigt werden musste. Deswegen ist der Start verschoben worden. Ursprünglich sollte der ja schon Anfang des Jahres sein, es gab immer wieder Probleme. Dann ist bereits am 9. April der nächste Progress-Transporter zur Station unterwegs, M23M, der 22M ersetzen wird. Am 17. April soll dann Dragon abgekoppelt werden und im Gegensatz zur Müllentsorgung der anderen Transporter ist Dragon ja in der Lage, Gerätschaften zur Erde zurückzubringen, was eine ganz wichtige Sache ist, nachdem es den Shuttle nicht mehr gibt und die Soyuz-Raumschiffe nur sehr, sehr wenig mit zur Erde zurückbringen können, bringt diese Dragon-Kapsel unter anderem in zwei Tiefkühlschränken Proben mit, die dort gewonnen wurden, also biologische Proben, medizinische Proben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man die so sicher wieder zur Erde zurückbekommt. Am 23. April wird dann der ältere Transporter Progress M21M abgekoppelt, aber nicht um mit dem angefallenen Müll zu verglühen, sondern es geht dabei um den Test einer neuen Antennenanlage, eines neuen Kurssystems, des Annäherungssystems. Progress wird sich in gebührende Entfernung von der Raumstation versetzen und dann am 25. April wieder an die Station anlegen. Und natürlich, hier haben wir jetzt Flugmanöver beschrieben, es gibt Forschung auf der Raumstation, es gibt die Wartung der Raumstation und es gibt ja freie Zeit auf der Raumstation, da streitet man sich fast darum, dass man die in dem Cupola-Modul verbringt, wenn man von dort aus hervorragend die Erde beobachten kann.
Nun, Herr Fellenberg, Sie erwähnten die Dragon-Kapsel und diese wird von einem Unternehmen, das sich SpaceX nennt, gebaut und aber auch dazu eine entsprechende Trägerrakete. Und das Ganze ist ein Unternehmen von einem Herrn Musk, der sein Geld vor allem damit verdient hat, dass er zum Beispiel PayPal auf den Weg gebracht hat, was er dann aber verkauft hat. Und der möchte nun die Raumfahrtgemeinde aufmischen, den großen etablierten Unternehmen weltweit das Fürchten beibringen, nämlich durch drastische Kostenreduzierung, zum Beispiel eben der entsprechenden Transporter, sprich Trägerraketen.
Ja, hier hat es gerade im ablaufenden Monat heftige Diskussionen gegeben. SpaceX hat jetzt bekannt gegeben, wie sie weiterarbeiten wollen, entwicklungsmäßig. Und da gibt es natürlich Probleme mit den anderen Anbietern. In Amerika ist das ULA und in Europa Arianespace. Vornehmlich im amerikanischen Markt, da kommt jetzt richtig Bewegung hinein. Es geht ja dabei vornehmlich um die Starts der militärischen Satelliten, großer, schwerer Satelliten. Das war eigentlich die Sache von ULA, also United Launch Alliance, mit der Delta- und Atlas-Rakete. Und nachdem jetzt SpaceX zweimal die Falcon 9 V1.1 erfolgreich für kommerzielle Satelliten, also die in diesen GTO-Umlaufbahnen zur geostationären Umlaufbahn gebracht hat, gibt es Probleme zwischen diesen Firmen, da SpaceX natürlich weit, weit günstiger anbietet und die auch die Militärs in den USA veranlasst sind, durch Sparmaßnahmen den günstigsten Anbieter dann auch zu wählen. Die jetzige Falcon 9 V1.1 kann 10.450 Kilogramm in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen und diese bewusste GTO-Umlaufbahn immerhin 4.850 Kilogramm. In der Entwicklung befindliche Falcon 9 Heavy, das sind quasi drei solche Core-Stages, drei diese Raketen nebeneinander, so wie mit der Delta 4 Heavy plus Oberstufe, die wird wahrscheinlich doch erst im kommenden Jahr getestet werden können, aber immerhin, die kann dann 53 Tonnen in eine erdnahe Umlaufbahn bringen und immerhin noch 19,5 Tonnen in einer GTO-Umlaufbahn zum Vergleich. Die Ariane bringt es auf etwa 10 Tonnen bei dieser GTO-Flugbahn, die ja für kommerzielle Satelliten so wichtig ist. Das ist natürlich ein heftiger Konkurrenzkampf mit ULA, Atlas und Delta. Und wenn man sich betrachtet, die Delta in ihrer stärksten Version, die Delta 4 Heavy, upgraded mit diesen drei Core-Stufen, bringt es bei in der erdnahen Umlaufbahn auf knapp 29 Tonnen, also weit weniger als die Falcon 9 Heavy. Auch bei GTO liegt sie immerhin bei 14,2 Tonnen, gegenüber den 19,5 Tonnen natürlich auch ein Stück mehr bei SpaceX. Bei der Atlas V, die stärkste Version, die eingesetzt wird, die 551, die kann 18,5 Tonnen in Leo bringen, 8,7 Tonnen in GTO, also weniger zum Beispiel als die Ariane. Aber man denkt jetzt darüber nach, ein eigentlich aufgegebenes Programm wieder aufzulegen, und zwar die Atlas V HLV, Heavy Lift Vehicle, mit auch diesen drei Core-Stufen, die dann 25 Tonnen in erdnahe Umlaufbahn und etwas über 12,6 Tonnen in die GTO bringen kann. Das würde allerdings bedeuten, dass man sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Und hier denke ich mal, ist SpaceX alleine mit dieser Falcon 9 V1.1 Heavy auf einem sehr guten Weg. Und man muss natürlich bedenken, man plant ja auch diese Core Stages wieder zur Erde zurückzubringen. Das wird man jetzt bei dem Flug von der Dragon-Kapsel probieren. Der Start ist am 31. März und man wird versuchen, Landebeine, die man dort angebracht hat, auszufahren und, ich sage mal, sanft auf dem Wasser aufzusetzen. Möglicherweise kann man die Stufe dann auch bergen. Es ist lediglich ein Test, ein erster Test, dass man, was man mit Grasshopper, so nannte sich das Programm, schon am Boden getestet hat, bei einem richtigen Flug auszuführen. Das wird natürlich eine sehr interessante Geschichte und wird die ganze Geschichte natürlich noch verbilligen, da SpaceX sagt, sie geben etwa 60-80% für die Erststufe aus.
Das sind die Programme, die jetzt in der nahen Zukunft sind, aber Herr Musk hat ganz große Pläne vor, nämlich er möchte die Menschen hinausschicken zu anderen Planeten und dazu braucht man natürlich noch wesentlich stärkere Aggregate, die in den Weltraum fliegen sollen.
Ja, hier gab es natürlich in den letzten Wochen auch heftige Diskussionen. Man kann sagen, es gibt so zwei Abteilungen. Die eine Abteilung, die verteufelt Herrn Musk aufs Größte und die andere, die hebt ihn in den Himmel. Ich denke, zwischendrin ist so der richtige Weg. Der Herr Musk hat sehr großartige Ankündigungen, aber wie man sieht, wenn auch mit erheblichen Verzögerungen, er geht seinen Weg und er macht diese Ankündigung wahr. Und so kann man auch davon ausgehen, dass die Pläne für eine weit größere Falcon-Rakete Gestalt annehmen werden. Es geht zunächst einmal darum, und das ist jetzt bekannt gegeben worden, dass man an einem neuen Triebwerk, Raptor, arbeitet, was diese Merlin-Triebwerke ersetzen soll. Raptor war mal geplant als ganz herkömmliches Triebwerk mit Flüssigsauerstoff und Kerosin, allerdings in völlig modernisierter Form. Davon ist man völlig abgekommen und geht nun auf die Entwicklung eines Triebwerks mit Methan, also flüssig Methan, flüssig Sauerstoff. Es wäre das erste komplett flugfähige Triebwerk für die Weltraumeinsätze eines solchen Typs. Vizechef Tom Müller hat das Anfang März vorgestellt und die Details erklärt. Und dieses Triebwerk hat immerhin einen Schub von 4500 Kilonewton. Und das ist natürlich eine ganz große Geschichte und ist gedacht für die SpaceX SHLV, Super Heavy Launch Vehicle, auch Falcon XX genannt. Es gibt eine Serie von diesen Raketen, also zwar drei verschiedene Typen. Die Falcon X ist eine mit 6 Meter Durchmesser. Sie soll 38 Tonnen in erdnahe Umlaufbahnen bringen können. Als Falcon X Heavy wird sie so aufgebaut sein wie die Falcon 9 Heavy, also mit 3 Core-Stufen. Sie kann dann 125 Tonnen in die Erdumlaufbahn bringen. Das sind Werte, die bekannt sind, wenn man diese herkömmlichen Merlin-2-Triebwerke einsetzt. Bei dem Raptor ist es dann noch wesentlich größer. 125 Tonnen bei der Falcon X Heavy sind etwas mehr als das, was mal die Saturn V konnte. Die hat es auf 120 Tonnen gebracht. Und dann will man hin, wie gesagt, zu dieser Falcon XX mit 10 Meter Durchmesser. Die bringt 140 Tonnen in einer Erdumlaufbahn, in einer Erdnahumlaufbahn mit den Merlin 2 Triebwerken. Setzt man jetzt aber 7 Raptor Triebwerke ein und eins in der Oberstufe, bringt man es, und da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, auf 225 Tonnen in eine Erdumlaufbahn. Ob die Rakete strukturell dazu geeignet sein, solche Nutzer zu transportieren, ist eine ganz andere Geschichte, aber ist ein theoretischer Wert. Und immerhin 56 Tonnen zum Mars. Man kann also mit einer Trägerrakete 56 Tonnen zum Mars transportieren. Wenn man zwei startet, hat man ein Raumfahrzeug mit Versorgungssystem und so weiter von über 100 Tonnen, das man zum Mars schießen kann. Das heißt also auch den entsprechenden Treibstoff mitnehmen kann. Und das ist das Programm Red Dragon. Und mit Red Dragon will Elon Musk quasi eine dazu geeignete Dragon-Raumkapsel für die Landung von Menschen auf dem Mars haben. Und er redet dort von Zeiträumen in der ersten Hälfte der 20er Jahre. Ob das dann alles so läuft, wie gesagt, großspurig ist der Mann, aber er hat seinen Weg gemacht bisher. Es geht hier um riesige Investitionen, die getätigt werden müssen für eine solche Sache. Aber wenn man sieht, dass das Raptor-Triebwerk zur Hälfte schon entwickelt ist, dass die ersten Tests hervorragend laufen, dann denke ich mal, können wir durchaus damit rechnen,